Good morning in the morning. Wie gut ist es, hier zu sein? Ey, ihr seid die, die trotz der Wärme die richtige Entscheidung getroffen haben. Sonntagmorgen sind wir nicht im Freibad, sind wir nicht am Brunchen oder am Ausschlafen, sondern wir sind im Haus des Herrn. Ja, und ja, ihr könnt euch, klatscht mal für euch selber. Ja. Ich freue mich riesig, auch auf diese Predigt heute. Ich habe den besten Job überhaupt. Wenn du mit deinem Job nicht zufrieden bist, musst du halt einfach Pastor werden. Es ist der meistens der beste Job überhaupt. Aber heute besonders, weil manchmal habe ich Predigten auf dem Herz, die fallen mir nicht so leicht zu predigen. Habt ihr vielleicht schon gemerkt, manchmal ist es ein bisschen herausfordernd. Aber heute habe ich so ein Wort der Ermutigung, ein Wort der Frische. Natürlich wird es auch ein bisschen herausfordernd, so gegen Ende hin. Aber echt so mit dem Ziel, das ist mein Gebet für heute, dass unser Glaube gestärkt wird. Und dafür möchte ich beten. Ich will dir von Herzen Danke sagen, Gott, dass du hier bist. Ich will dir Danke sagen, Heiliger Geist, dass du hier bist und wehst. Und du bist nicht wie die Ventilatoren, die nur alte Luft hier im Raum verteilen, sondern du bläst frischen Wind hier hinein, frischer Wind in unsere Herzen. Ich bitte dich, dass du heute Morgen zu uns redest, dass du Glauben wächst in unseren Herzen. Ich bitte dich, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind. Bitte hilf mir beim Predigen, hilf mir beim Verkündigen, dass es deine Gedanken sind und nicht meine. Und hilf uns allen beim Zuhören und besonders beim Anwenden im Alltag. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Dreh ich doch mal zu deinem Nachbar um und sag ihm, die Predigt heute ist für dich. Hör gut zu. Hallo auch an euch da oben. Ihr habt die heißesten Plätze heute. Wenn es euch zu warm wird, ist wie in der Sauna. Einfach eine Etage runterkommen. Hier ist noch Platz hier vorne. Wir sind in der Serie Mission Possible. Ey, wie gut hat Jakob letzte Woche gepredigt, oder? Hammer. Aus dieser Gemeinde werden Pastoren und Lehrer und Apostel und Propheten und Evangelisten, das sind die fünf, hervorgehen. Und Jakob, du bist auf dem Weg dorthin. Vielen, vielen Dank dir für letzte Woche. Und ich habe heute den Titel, Untertitel, das Ende der Kirche. Das Ende der Kirche, das ist der Titel für heute. Und beim Predigen machst du dir immer so Gedanken, wie du starten möchtest. Weil es ist wichtig, gut zu starten. Weil wenn du die Leute am Anfang verlierst, ist es schwierig, dass sie überhaupt mit dabei bleiben. Das ist wie bei einem Sprint, ein guter Start ist wichtig, oder bei einem Flug im Flugzeug. Und ist eine gute Landung, ein guter Start, gell? Da verzeiht man viel, was zwischendrin passiert. Das ist meine Predigtstrategie. Und ich habe gedacht, was gibt es für ein coolerer Start, als dass wir einfach vier Bibeltexte hintereinander lesen. Oder? Hey, jawohl, wir sind eine Gemeinde, die das Wort Gottes liebt. Wir glauben, es enthält nicht nur Offenbarung Gottes, sondern es ist Offenbarung Gottes. Die Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Wir fürchten sein Wort, wir respektieren es, wir drehen es nicht rum, dass es in unser Leben passt, sondern wir passen unser Leben an sein Wort an. Und deswegen lesen wir jetzt gemeinsam den Missionsbefehl. Habt ihr den schon mal gehört, Missionsbefehl? Von letzter Woche. Nicht die Missionsoption, sondern der Missionsbefehl. Und wer von uns weiß, wir zitieren immer gern Matthäus 28. Ich glaube, das ist der Missionsbefehl, der uns am besten gefällt. Aber es gibt vier Evangelien. Und in jedem Evangelium steht ein Missionsbefehl. Der Kern ist derselbe, aber der Blickwinkel ist immer noch ein bisschen anderer. Und weil ich mir vorstellen kann, dass es nicht jeder wusste, lesen wir jetzt alle vier. Und wir fangen an in Matthäus 28, das ist den jeder auswendig kennt. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Was ist das zweite Evangelium? Markus. Lasst uns Markus lesen, Markus Kapitel 16. Das ist eigentlich so ein bisschen die Pfingstversion des Missionsbefehls. Selbe Stelle, nur ein bisschen anderer Blickwinkel. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Immer wichtig, wir bauen keine Theologie auf einem einzelnen Vers auf. Das bedeutet nicht, dass du deine Katze bekehren musst. Die Summe des Wortes Gottes ist Wahrheit. Der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Ich habe gesagt, die Pfingstversion. Und wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das ist das dritte Evangelium. Lukas, Arzt, ein Begleiter des Paulus, hat auch die Apostelgeschichte geschrieben. Und er hat das Ganze so aufgeschrieben und sagte, es ist abgeschnitten, Jesus kommt davor, Jesus sagte zu ihnen: So steht es doch in der Schrift. Der Messias muss leiden und sterben und 3 Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Ihr seid Zeugen für das alles. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Lukas baut hier das Evangelium der gestorbenen, gekreuzigten und auferstandenen Jesus mit hinein und ganz klar auch das Warten auf den Heiligen Geist, den wir brauchen, um diese Mission auszuführen. 3 haben wir, was fehlt noch? Johannes. Das Johannes-Evangelium unterscheidet sich von Matthäus und Markus, Lukas ziemlich stark. Es ist manchmal ein bisschen meditativer, ein bisschen theologischer. Und der Missionsbefehl bei ihm ist um einiges kürzer. Johannes 20, Vers 21. Jesus spricht wieder: Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihm. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagt: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Und ihr Lieben, das, derselbe Auftrag, Evangelium, Jüngerschaft, mit Taufe, in der Kraft des Geistes, derselbe Auftrag, 4 Blickwinkel. Und das ist der Auftrag von uns. Das ist der Auftrag von Kirche. Und ihr Lieben, dieser Auftrag ist unsere Existenzberechtigung. Wenn wir diesen Auftrag nicht leben, dann können wir dicht machen. Und ich glaube, da wo Gemeinde diesen Auftrag aus den Augen verliert, da wird sie krank. Früher oder später wird eine Gemeinde, die das nicht lebt, krank. Weil wenn wir den Blick nicht auf Jesus haben und seiner Mission, dann haben wir den Blick auf uns und unseren Problem. Und dann drehen wir uns um uns selbst. Hauptsache, mir geht es gut. Wir ärgern uns über dumme Kleinigkeiten. Wir meinen, wir sind der Mittelpunkt des Universums und meine Meinung ist doch die wichtigste. Und wir betreiben nichts anderes als geistliche Selbstbefriedigung. Und das wird immer schief. Und unser individualistischer Zeitgeist beschleunigt das. Weil wir in einer Zeit leben, da geht es um mich, es geht um meine Entwicklung, es geht um meine Familie, es geht um meine Mental Health. Und Gott beginnt für mich zu existieren. Und dann beginne ich mir, den Gott zusammenzuschnitzen, der mir am besten gefällt, der am besten in meine Weltanschauung passt und der mir dient. Und wer von uns weiß, wenn man anfängt, an Gott rumzuschnitzen, dann betet man nicht mehr den Gott der Bibel an, sondern eine optimierte Version von sich selbst. Und an Gott rumzuschnitzen ist etwas, was die Bibel als Götzendienst bezeichnet. Die Götter, die geschnitzt werden, sind nicht der Gott der Bibel. Und ich will dich heute Morgen daran erinnern, du bist Teil von dem größten Auftrag, der dich überdauern wird und der über 2000 Jahre zurückreicht. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, du bist in diese Zeit und an deinen Ort und in deine Beziehungen und in deine Arbeitsstelle von Gott gesetzt, mit einem Ziel, mit einem Auftrag, der größer ist als du selbst. Du darfst leben nicht für deine, sondern für seine Mission und Gott sei Dank nicht in deiner, sondern in seiner Kraft. Wir existieren zur Ehre Gottes. Und gleichzeitig glaube ich, wenn wir anfangen, nicht mehr für uns selbst zu leben, sondern für Jesus, wenn wir Menschen mit ihm bekannt machen, wenn wir die heilen, die zerbrochenen Herzen sind, wenn wir unsere Häuser öffnen, in der Gastfreundschaft leben, wenn wir anfangen, Menschen zu lieben, wenn wir anfangen, sie zu dienen, wenn wir anfangen, Gott gehorsam zu sein, hey, dann checken wir, dass die Pläne Gottes für unser Leben eigentlich um einiges besser sind als unsere eigenen. Weil Teil dieses Missionsbefehls ist es, dass wir Frieden in uns haben, der alle Vernunft übersteigt. Und ich sage dir aus eigener Erfahrung, es gibt nichts Schöneres, als Jesus zu kennen und ihm nachzufolgen. Gut. Amen. Und vielleicht hast du deinen Taschenrechner mitgebracht. Den brauchst du heute, weil wir sind ungefähr so 150 Leute hier. Ungefähr. Und jetzt ein kleines Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, jeder von uns geht heute raus und sagt, diesen Missionsbefehl, die letzten Worte von Jesus sind meine erste Priorität. Let's go, wir machen Menschen zu Jünger. Hami hat den Taschenrechner dabei, sehr gut. Ist gut. Und jetzt pass auf, wir sind 150 Leute, stell dir vor, jeder von uns führt zwei Menschen in den nächsten 2 Jahren zu Jesus und bringt ihnen bei, wie man Jesus nachfolgt. 2 Menschen in 2 Jahren, also jetzt nicht komplett verrückt so, sondern 2 Leute in 2 Jahren. 2 Jahre ist schon eine Zeit. Ist es zu crazy oder könnt ihr es euch vorstellen? Okay. Und diese 2 Menschen machen genau dasselbe. Führen 2 Menschen zu Jesus und zeigen ihnen, wie man Jesus nachfolgt. In 10 Jahren, 10 Jahre, gar nicht so weit weg, 2035. Ich werde es noch erleben. Nicht alle von euch, aber ich werde es noch erleben. vielleicht auch nicht. Es ist Leben. Ihr seid vor mir im Himmel mit hoher Wahrscheinlichkeit, einige hier. Das ist cool. Wie sieht diese Gemeinde in 10 Jahren aus? Habt ihr es ausgerechnet? In dieser Gemeinde wären 36.450 Menschen. Oder anders ausgedrückt, wir hätten 200 neue Gemeinden gegründet mit je 180 Gemeindemitgliedern. Crazy, oder? Jesus hat das Schneeballsystem erfunden. Komm in meine WhatsApp-Gruppe. Aber ganz ehrlich, wenn der Auftrag von Jesus so deutlich ist und es eigentlich diese exponentielle Rechnung so einfach aussieht, die Gemeinde gibt es seit über 70 Jahren. Was um alles in der Welt ist unser Problem? Also es scheint in der Praxis irgendwie nicht ganz so einfach zu sein, wie diese nette Rechnung aussieht. Aber Gott sendet uns doch. Und ich glaube, eine Sache ist die, Gott sendet uns, aber Jesus macht halt deutlich, seht, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Coole Idee, Jesus. Das klingt so, als würde es gewaltig schief gehen. Wölfe sind gefährlich. Und diese Welt ist gefährlich. Diese Welt ist kaputt. Und wenn du mal jemandem das Evangelium erklärst, mir geht es oft so, ich bin ganz ehrlich mit euch, währenddessen ich das Evangelium erzähle, von einem Gott, der Mensch wurde, der in einem Stall auf die Welt gekommen ist, von einer Jungfrau geboren, am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Ich denke mir manchmal so während dem Reden, es ist schon schräg, was wir glauben. Es ist schon es ist schon klar, warum wir den Heiligen Geist brauchen, um an Jesus zu glauben. Weil einfach so zu sagen, ja, das stimmt, das ist schwierig. Und da ist diese Botschaft von Jesus vom Kreuz, die in den Augen der Welt, so sagt Paulus, eine Torheit ist. Und dann schauen wir Nachrichten und dann sind überall Kriege und Katastrophen und jetzt ist da die USA noch mit drin und wie wird das ausgehen und wer zündet die erste Atombombe und die Wirtschaft ist am Straucheln und wir sind unsicher und das ist nicht nur weit weg, sondern wir haben Krieg in Europa und dann schauen wir noch dichter und dann sehen wir, ey, nicht nur in anderen Ländern, sondern auch in unserem Land geht es drunter und drüber. Die häusliche Gewalt nimmt zu, Fremdenhass nimmt zu. Aus meiner Zeit in der Polizei kann ich dir sagen, es sind nicht nur die Brennpunktstädte, wo die Post abgeht. Ey, wie viele kaputte Familien, kaputte Menschen es gibt, wo du von außen gar nicht siehst auf den ersten Blick. Und dann haben wir Zukunftsängste und die junge Generation, die will ja gar nichts schaffen. Und was ist dann mit meiner Rente und wie soll ich überhaupt überleben? Und dann haben wir so viel Input, so viele Quellen, so viele Medien und wir wissen gar nicht, was ist jetzt überhaupt noch KI, was ist echt, was ist eine Quelle, die stimmt, welcher Quelle können wir überhaupt trauen und wie soll das weitergehen? Und dann kommen wir in die Kirche und wir suchen nach einer Antwort auf diese Unsicherheit. Und dann kommen wir in die erste Kirche und dann steht da der Prediger vorne und sagt, ja, wir lesen es doch in der Offenbarung, das ist die Endzeit. Und alles geht den Bach runter und dann legen wir die Zeitung neben die Bibel und sagen, der könnte der Antichrist sein und der könnte es sein. Und dann war es der und dann war es doch nicht. Und was ist jetzt das Zeichen des Tieres? Und dann kommen wir raus und wir haben eigentlich was über die Bibel lernen wollen, aber wir sind verwirrter als vorher. Dann gehen wir in die nächste Kirche und da sind dann so wir müssen die Waffen, das Schild des Glaubens und wir müssen jetzt kämpfen und geistliche Kämpfe und wir müssen die Mächte der Gewalten binden und wir müssen um Karlsruhe rumlaufen 7-mal und dann nehmen wir den Fürst über. Alles hängt von uns ab und wir müssen uns halt einfach noch ein bisschen mehr anstrengen und mehr kämpfen. Und dann denkst du dir auch, irgendwie schräg. Und dann kommst du in die dritte Kirche. Und da sitzen die Leute drin und sie glauben augenscheinlich an das Evangelium. Aber du denkst dir, auf welchem Planet lebt ihr überhaupt? Ihr tut so, als gäbe es diese ganzen Schwierigkeiten in unserer Welt gar nicht. Ihr glaubt an das Evangelium, aber euer Leben ist langweilig und kraftlos. Wir sitzen danach, trinken einen Kaffee und essen Kuchen und ihr seid nur am Rummeckern. Und dann gehen wir nach Hause und dann stellen wir uns die Frage so, ich bin unsicherer als vorher, ich bin überfordert, ich habe Angst und habe irgendwie nicht die Antwort gefunden, die meinem Herz, wie Jesus sagt, Frieden gibt. Das war die Einleitung und jetzt kommt mein Job für heute, dich an Folgendes zu erinnern. An Folgendes zu erinnern, was du vielleicht vergessen hast. Jesus Christus sagt, Johannes Kapitel 16, Vers 33, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Ich will dich an diese Sache heute erinnern. Jesus Christus ist Sieger. Und der Kampf gegen das Böse, der Kampf gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, ist kein Kampf auf Augenhöhe, Freunde. Kennt ihr diese T-Shirts, wo Jesus und der Teufel so gegenüber sitzen und Armdrücken machen? Habt ihr schon mal gesehen? Kauft euch das niemals. So ein Schwachsinn. als würde Jesus gegen den Teufel Armdrücken machen. Jesus hat keine Gegner. Da ist niemand, der sich mit ihm messen kann. Der Teufel ist nur eine Schöpfung. Er ist ein gefallener Engel. Der Teufel kann es vielleicht mit Engeln aufnehmen und ist vielleicht auch, ist auch stärker als du und ich. Aber er hat keine Chance gegen unseren Jesus. Jesus hat ihn besiegt. Er sitzt auf dem Thron. Mit Kreuzigung und Auferstehung hat er der Schlange den Kopf zertreten. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Jesus ist Sieger. Und warte. Wir machen noch weiter. Ich predige das jetzt so lang in eure Köpfe, bis es von allein ins Herz rutschen muss. Paulus sagt in 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 8. Dann allerdings, oder geht es ums Ende? Dann allerdings wird der Gesetzlose in Erscheinung treten. Doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Jesus kommt, er muss keinen Finger rühren, er atmet aus Versehen aus und der Teufel ist vernichtet. Mit seinem Auftreten in Macht und Herrlichkeit. Jesus kommt und so, ups, der Teufel ist vernichtet. Wenn Jesus die Bildfläche betritt, dann ist es aus mit dem Bösen. Und ich habe in den letzten Wochen mal wieder die Offenbarung gelesen und das letzte Buch in der Bibel, ein echt spannendes Buch und echt spannend, wenn man nicht weiß, wie man es lesen soll. Er blitzt und donnert die ganze Zeit und es wird einem ganz anders. Aber es ist auch, wir lesen oft die Offenbarung mit so dem Gedanken, was passiert am Ende, und ich will das jetzt rausfinden über die Endzeit. Aber lasst uns doch mal die Offenbarung lesen mit dem Gedanke, wer ist Gott und was macht er eigentlich? Und ich habe mir diese Frage gestellt beim Offenbarung lesen: Was macht Gott der Vater? Und ich habe alle Kapitel auf diese Frage hin untersucht. Und ihr seid jetzt die Ersten, die das Ergebnis meiner Studie hören. Das Ergebnis ist folgendes: Gott sitzt auf dem Thron. Gott sitzt auf dem Thron. Um ihn geht die Post ab. Aber es gibt keine Stelle, wo er aufstehen muss. Er sitzt einfach auf dem Thron. Es gibt zwei Stellen, wo er mal was sagt. Ziemlich am Anfang, da sagt er, ich bin Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Und ziemlich am Ende sagt er, siehe, ich mache alles neu. Das ist das, was Gott der Vater sagt. Und deshalb will ich dich daran erinnern, wir folgen einem Gott, der auf dem Thron sitzt, dem nichts aus dem Konzept bringt, der nicht überrascht ist, wenn es donnert und kracht, der souverän ist, der nicht aufgeregt ist. Wir dienen einem Gott, dem nichts unmöglich ist, der schon immer war und der immer sein wird. Wir dienen einem Gott, der nicht verlieren kann, der vollkommen gut ist und der die Geschicke der Welt in seiner Hand hält. Diesem Gott folgen wir nach. Und was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen geführt haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen? Ankler, ich lese übrigens gerade Bibel einfach vor, Römer 8. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Jetzt pass auf, mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie? Ah, da sind die Schafe wieder. die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, sag mal und doch. Sag es, als würdest du es glauben. Und doch, in allem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Jetzt ist der Moment, wo du Halleluja schreien kannst und Gott zujubeln kannst, weil er Sieger ist und weil er gut ist. Wenn du einen Raum betrittst und der Raum ist dunkel, du gehst zu Hause in einen dunklen Raum, was machst du? Gehst du rein und sagst, ich gebiete dir Dunkelheit. Verschwinde, raus aus meiner Wohnung. Du kannst mir gar nichts, ich habe keine Angst vor dir. Machst du nicht. Wäre komisch. Gehst du in dein Zimmer und sagst, oh, das ist der Lichtschalter. Aber ich traue mich nicht. Was könnten die Leute von mir denken, wenn ich da jetzt drauf drücke? Ich schäme mich da jetzt, das mache ich jetzt nicht. Wäre noch komischer. Ich sag dir, was du machst. Du drückst drauf und machst das Licht an. Und jetzt kommt ein großes Geheimnis. Wenn das Licht angeht, hat die Dunkelheit keine andere Wahl, als zu fliehen. Du machst nicht das Licht an und dann beginnt irgendwie ein Kampf und die Dunkelheit kommt wieder zurück. Es sei denn, deine Glühbirne ist kaputt. Aber in der Regel geht das Licht an und die Dunkelheit ist halt weg. Das Licht, von dem ich spreche, es ist keine Weltanschauung und kein System und keine Religion und auch nicht deine eigene Geschichte, sondern Jesus Christus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und zu dieser Botschaft von Jesus bekenne ich mich offen, schon wieder Bibel, ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Diese Geschichte vom Kreuz und der Auferstehung, das ist das Evangelium. Jesus ist das Evangelium. Und wir meinen vielleicht, dass es intellektuell schwierig ist zu glauben. Neben dem, dass die Bibel übrigens auch historisch krass belegt ist. Habt ihr das gewusst, dass es über 5000 Abschriften des Neuen Testaments gibt, die alle so gut überliefert sind, dass es zwar mal grammatikalische Ungereimtheiten gibt, aber niemals eine dogmatische Frage irgendwie beeinträchtigt wird? Es ist mit Abstand das bestbezeugteste Werk der gesamten Antike. Und es ist überhaupt nicht dumm, was wir glauben. Ich beschäftige mich gerade damit und ich finde es so cool. So wunderbar, wie ja, okay, das ist eine andere Predigt. Aber dieses Evangelium von Jesus ist die Kraft Gottes. Das hat Gott auserwählt, um Menschen zu erretten. Und darin liegt Kraft, auch wenn du dir während dem Weitergeben denkst, das ist echt crazy. Aber ich hatte schon mehrere Momente, wo ich das Evangelium weitergebe und ich merke, wie das bei dem Gegenüber, da fängt es plötzlich an zu brodeln. Da scheppert irgendwas rein und du merkst, ey, das sind nicht meine Worte, die da gerade etwas anrichten, sondern das Evangelium von Jesus ist die Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt. Und dieses Evangelium ist die Siegesbotschaft des Himmels. Deswegen heißt Evangelium auch die gute Nachricht. Es ist eine Siegesbotschaft. Der Begriff kommt daher, wenn ein Heer eine Schlacht gewonnen hat und sie haben den Sieg errungen, dann schicken sie jemand nach Hause und der sagt zu Hause, wir haben gewonnen. Das ist das Evangelium. Die Siegesbotschaft von Jesus. Das Evangelium von Jesus ist Rettung für eine verlorene Welt. Das Evangelium von Jesus ist das Licht in der Dunkelheit. Und du kennst diese Botschaft, du kennst diesen Jesus und du kennst diese Welt. Also lasst uns das Licht anmachen und diese Botschaft mit Menschen teilen. Mein guter Freund Reinhard Bonke hat gesagt, ja, schön wär's. Aber mein Opa steht in seiner Biografie, da bin ich stolz drauf. Könnt ihr mal lesen, irgendwo steht Erhard Winkels. Das Evangelium ist keine gute Nachricht für Menschen, die es nicht hören. Ein unverkündigtes Evangelium ist gar kein Evangelium. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Ende des 19. Jahrhunderts hatte eine Schuhfirma, eine Schuhfabrik, die Idee zu expandieren, und sie wollten Märkte erschließen im Ausland, die sie bis dato noch nicht kannten. Und haben sie gedacht, ey, Indien haben sie gehört, sehr bevölkerungsstark, vielleicht könnte das ein guter Schuhmarkt sein. Und sie schickten zwei Schuhverkäufer los nach Indien, um dort den Markt zu erkunden. Und die beiden treffen dort nach einer langen Reise ein. Und nach einiger Zeit kommt das erste Telegramm, bisschen länger her die Geschichte, Ende 19. Jahrhundert, kommt das erste Telegramm in der Zentrale an. Und der erste Schuhverkäufer schreibt sinngemäß: Holt mich hier raus! Die Leute in Indien, die tragen überhaupt keine Schuhe. Hier ist kein Markt für Schuhe. Niemand hat Interesse an Schuhe. Die Leute sehen anders aus. Das Essen ist mir viel zu scharf. Holt mich sofort nach Hause. Wenige Momente später trifft in der Zentrale das zweite Telegramm ein. Und der zweite Kundschafter schreibt sinngemäß: Die Leute hier tragen gar keine Schuhe. Freunde, das ist unsere Chance, unsere Gelegenheit. Was für ein Markt. Schickt mir so viele Schuhe, wie es geht, im nächsten Container. Und wir expandieren hier und werden ganz Indien mit Schuhen versorgen. Keine Ahnung, worauf er hinaus will. Beide sehen dasselbe, aber haben eine komplett unterschiedliche Perspektive. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir verstehen, wir haben einen Auftrag und die Aussichten sind gut, weil die Welt kaputt ist. Und Jesus hat gesagt, nicht die Gesunden, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Wir hatten noch nie so gute Möglichkeiten wie heute, den Auftrag von Jesus auszuführen. Wir können so schnell reisen, wie es noch nie ging. Wir können übers Internet Menschen erreichen, wie es noch nie zuvor ging. Wir haben übrigens auch so viele Menschen auf diesem Planeten wie noch nie zuvor. Ey, das ist das größte Erntefeld, das es jemals gab. Und ich wünsche mir, dass wir nicht diese Team 1 Kirche sind, die sagen, ey, alles geht den Bach runter und die Leute haben gar kein Interesse dran und dann wo ist der nächste Kartoffelsack? Komm, wir ziehen uns an, gehen in die Tiefgarage und singen Kumbaya, my Lord. Das ist doch... Lasst uns Team 2 sein. Die Aussichten sind gut. Die Welt ist kaputt. Und wir haben die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt, nämlich das Evangelium von Jesus. Und ich will dir sagen, ihr jungen Menschen, du bist in dem perfekten Alter, um Jesus zu folgen und die Welt mit ihm auf den Kopf zu stellen. Und ich will euch sagen, ihr alten Menschen, ich schaue niemanden an, du bist in dem perfekten Alter, um Jesus zu folgen und diese Welt in seiner Kraft auf den Kopf zu stellen. Ey, wir haben in der Bibel, Maria war um die 14, Jeremia hat gesagt, ey, ich bin noch zu jung. Josia ist ein krasser Kerl, hat mit 8 Jahren eine Erweckung in Israel ausgelöst, als König. Er war 8, als er angefangen hat. Johannes der Täufer. In den Filmen sieht es immer aus wie so ein 70-Jähriger mit so einem wilden Bart. Aber der war Mitte, Ende 20, als er in der Wüste gepredigt hat und ganz Israel zu ihm kam. Nutze die Energie, die du hast als junger Mensch, nicht um dein eigenes Reich zu bauen, sondern das Reich von Jesus. Hey, und an euch Ältere. Hör mir auf mit Ruhestand und Gärtle genießen und macht es ruhig, aber lasst uns doch nochmal richtig Attacke machen. Das heißt ja nicht, dass du nicht genießen kannst unterwegs, aber lasst uns, Abraham war 75, als es losging. Sarah war 90. Mose war 80. Zacharias und Elisabeth waren hochbetagt. Hat die Bibel sich gar nicht getraut zu sagen, wie alt sie sind. Ihr habt vielleicht nicht mehr so viel Kraft und nicht mehr so viel Energie, aber ihr könnt beten wie die Weltmeister, ihr habt Ressourcen und ist euch schon aufgefallen, die Jungen haben Kraft, aber keine Ahnung und kein Geld und die Alten haben keine Kraft, aber Ahnung und Geld. Merkt ihr, wie wir als Kirche zusammenarbeiten müssen? Wie die Generationen sich ergänzen? Ihr lacht, ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Ey, wenn wir das zusammenwerfen, das gibt eine explosive Mischung. Und Alter spielt keine Rolle. Wen juckt, was die Gesellschaft sagt, was en vogue ist, was ein Lebenskonzept ist, wie man es in Mitteleuropa halt so, das ist doch Quatsch. Es zählt, was die Bibel sagt. Also lasst uns Vollgas geben mit Jesus. Und wisst ihr, was mich dabei entspannt? Es ist Gottes Auftrag. Er hat die Power. Er ist dabei, er hat schon gewonnen und wir machen das als Team. Wenn Jesus zu mir alleine kommen würde und sagt, darum geh du in alle Welt, ich würde Schnappatmung bekommen, Freunde. Aber ich bin ganz entspannt, weil ich habe ja euch. Das ist doch das Coole, der Missionsbefehl steht im Plural. Das ist ja nicht nur an einen einzelnen armen Knilch da, der das jetzt alles machen muss, sondern ey, das ist unser Auftrag. Wir machen das gemeinsam. Als Team. Und ich will dich auch dahingehend entspannen, dass ich dir zuspreche, die Mission Gottes zu leben, bedeutet nicht, dass jeder von uns auf dem Marktplatz auf einer Bananenküste stehen muss und rufen muss, kehrt um. Kann mal dran sein für dich, dann go for it, besorg dir deine Bananenküste, aber ruf mich nicht an. Ja. Kann mal dran sein, auch diese Art. Aber ich will dich dahingehend entspannen. Es geht nicht darum, dass wir mehr machen und mehr machen und mehr machen und mehr machen. Es geht darum, dass wir das machen, mit Jesus machen. Von Jesus durchdrungen. Ey, auf deiner Arbeit, geh nicht einfach nur hin, um Brötchen zu verdienen, sondern ich bin ein Missionar Gottes dort, wo ich unterwegs bin. In deiner Ehe, in der Kindererziehung. Das, was wir gerade über die Familie Wendland ausgebetet haben. Ey, ihr Mütter, das ist Jüngerschaft, intensiv, hoch zwei, was ihr da zu Hause macht. Seht das nicht als gering. Gott möchte deine Kinder erziehen und er gebraucht dich dazu. Das ist so kostbar. Im Alltag, der Dienst in der Gemeinde. Lasst uns nicht die Kleinigkeiten unterschätzen, sondern echt verstehen, warum wir das machen. Darf ich dir eine Geschichte erzählen? In den USA war ein Evangelist, der hieß irgendwie Mordechai oder so, ich kenne ihn nicht. Da war in Charlotte und hat gepredigt. War ein großes Zelt, er war richtig voll. Und der war am Predigen, Evangelium, bam, bam. Und dann kommen zwei Jungs, zwei 14-jährige Jungs, haben das gehört. Das Zelt hat nicht so dicke Wände, haben ein bisschen zugehört, haben gedacht, ey, die hatten gerade nichts Besseres zu tun. So ist die Gen Z, nichts Besseres zu tun. Und dann kommen in dieses Zelt rein, sehen, oh, richtig voll und finden keinen Platz mehr. Und dann sind sie gerade dabei, wieder rauszugehen. Und dann kommt aber ein Ordner hinterhergerannt. Er läuft hinterher und sagt, ey Jungs, wartet. Wenn ihr da bleiben wollt, besorge ich euch die zwei besten Plätze. Und er kommt wieder rein mit den zwei Jungs. Er sagt den beiden, hey Freunde, aufstehen. Euch kenne ich, ihr wart schon oft im Haus des Herrn. Und euer Leben ist immer noch gleich. Nein, was? Steht auf. Und die Älteren stehen auf, machen Platz. Die zwei Jungs sitzen da, hören zu. Am Ende kommt der Moment des Aufrufes, des Altaraufrufs. Und die beiden Jungs kommen nach vorne und geben ihr Leben Jesus. Soll ich euch sagen, wie sie heißen? Einer der beiden heißt Billy Graham. Ein Mann Gottes, von dem man meint, schätzt, dass er 1 Milliarde Menschen mit dem Evangelium erreicht hat. Und der zweite Junge, der dabei saß, heißt Grady Wilson. Das ist der beste Freund von Billy Graham seit Kindheitsalter an und er hat die ganzen Crusades, die ganzen Evangelisationen organisiert. Lass mich dir eine Frage stellen, welcher Dienst war wichtiger? Der des Evangelisten oder der des einen Ordners, dessen Namen wir nicht kennen, der gesagt hat, ich lebe meinen Auftrag in meinem kleinen Job, den ich hier mache. Und ich gehe diesen Jungs nach und ich besorge ihnen den besten Platz. Und ich sorge dafür, dass sie unter das Wort Gottes kommen und alles andere liegt nicht in meiner Hand. Keine Ahnung, wer er war. Aber ich will, dass wir verstehen, ich wünsche mir, dass wir nicht das Amt des Predigers hochhypen, sondern dass wir verstehen, jeder kleine Dienst, ob er in unseren Augen groß oder klein ist, wenn wir das mit dem richtigen Herzen tun, dann gebraucht Gott das zu seiner Ehre. Und deswegen, lass mich dir die Frage stellen, währenddessen das Team sich auf den Weg macht, was ist dein nächster Schritt, ganz persönlich, in der Mission Gottes? Was ist dein nächster Glaubensschritt? Was ist die nächste, vielleicht kleine Sache, um die Gott dich bittet? Ich habe euch gesagt, am Ende wird es ein bisschen herausfordernd. Das kommt jetzt. Wisst ihr, oft stehen wir im Lobpreis. Und dann singen wir diese Texte. Jesus, du bist mein Ein und Alles. Ich folge dir. Mach mit mir, was du willst. Du bist mein Herr. Und dann sagt Jesus zu dir, ey, cool, meine Tochter, cool, mein Sohn. Ich habe einen Job für dich. Und dann sagen wir, nee. Dein Ungehorsam relativiert deine Anbetung. Wisst ihr, wenn meine Tochter auf mich zukommt und mir Bilder malt und mich abknutscht, dann freut mich das sehr. Aber ich wünsche mir viel mehr, dass sie auf mich hört. Wenn ich ihr etwas sage und sie nicht das macht, was ich ihr gesagt habe, dann denke ich mir ganz ehrlich, die Bilder kannst du eigentlich behalten. Du willst, dass ich mich freue? Dann hör auf mich. Und ganz besonders schön wird es da, wo wir Gott gehorsam sind und ihm unsere Anbetung, unsere Lieder bringen. Wo wir auf ihn hören und ihm Bilder malen. Und deswegen möchte ich sagen, bleib im Glauben nicht stehen. Fokussiere dich auf Jesus und lass dich nicht ablenken. Meine nicht, dass du schon am Ziel bist. Und hab keine Angst. Weil Jesus sagt, in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt, aber ich habe die Welt besiegt. Nutze deine Gaben. Nutze deine Finanzen, nutze deine Kraft, nutze deinen Verstand, nutze deinen Social-Media-Account. Nicht um dein eigenes Haus zu bauen, um groß rauszukommen und dein eigenes Reich und Imperium aufzurichten, sondern nutze es, um Gottes Haus zu bauen, um sein Reich auszubreiten und zu seiner Ehre. Fange an, Menschen zu vergeben. Versöhne dich mit deiner Familie. Versöhne dich mit deinen Freunden. Bewahre, mehr als alles andere, bewahre dein Herz und lass es immer wieder vom Geist Gottes läutern. Gott, prüfe mein Herz und schau, wie ich es meine. Und wenn ich auf Abwegen bin, bring mich zurück auf den Weg, der ewigen Bestand hat. Psalm 139. Hör auf, dich mit Belanglosem zu beschäftigen und nur zu meckern. Hör auf, mit Sünde zu spielen und fang an, ein heiliges Leben zu leben. Du kannst nicht erwarten, die Kraft und Herrlichkeit Gottes in deinem Leben zu erleben, wenn du sein Wort mit Füßen trittst. Hör auf, Instrumente zu spielen und fang an, Lobpreis zu machen. Hör auf, rumzueiern. Hör auf, Milch zu trinken. Stell dich auf beide Füße und fang furchtlos und mutig an, in dem Sieg, den Jesus Christus bereits errungen hat, unterwegs zu sein. Ihr Lieben, Jesus kommt wieder. Und die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde nicht überwinden. Wir stehen in dieser besonderen Zeit mit einem besonderen Auftrag. Und ich glaube, die Tragödie ist nicht die, dass die Welt den Bach runtergeht, sondern die Tragödie ist eine Kirche, die schläft. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus anfängt, die Welt zu retten, ohne seine Kirche zuvor aufzuwecken. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir eine wache Gemeinde sind, die auf Jesus und auf seine Mission schaut. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich glaube, revolutionär wird es da, wo jeder Einzelne von uns sagt, Jesus, was ist mein nächster Glaubensschritt? Was ist die nächste Sache, um die du mich bittest oder um die du mich schon gebeten hast und ich habe es nur noch nicht ausgeführt? Sprich doch dieses einfache Gebet, diese einfache Frage zum Himmel. Gott, was ist mein nächster Glaubensschritt? Ich habe das für heute so auf dem Herzen, dass wir mal ein bisschen anders landen als sonst. Ich möchte die Ältesten nach vorne bitten. Und die Idee ist, dass diese Männer Gottes, die Gott gesetzt hat als Wächter und Hirten über diese Gemeinde, dass sie einfach uns alle segnen. Sie ein Gebet der Fürbitte auch für jeden Einzelnen sprechen.
Vater im Himmel, Jesus, Heiliger Geist, wir stehen vor dir, dem dreieinigen Gott. Und wir bitten dich, dass du uns alle läuterst, dass du unser Herzen weich machst, jeden Einzelnen, jede Einzelne. Dass du, wie es dein Wort sagt, das Wollen in uns wirkst, dir zu dienen, Glaubensschritte zu gehen, ganze Sache zu machen, Dinge zu lassen. Heiliger Geist, du zeigst sehr genau, auch gerade in diesem Moment, was Sache ist. Und in deinem Wort steht, du schenkst nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen. Ja, das bedeutet, dass wir uns auf deine Kraft stützen, Heiliger Geist, dass wir deine Führung in Anspruch nehmen. Und ich bitte dich, dass du das uns allen schenkst, und ich segne meine Geschwister damit, dass du die Erkenntnis schenkst, das Wollen und auch das Vollbringen, in Jesu Namen.
Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu unserem Herz sprichst und dass du jetzt aufdeckst, was da noch nicht in Ordnung ist. Wir möchten nichts zurückhalten vor dir. Wir möchten uns ganz auf dich einlassen, unsere Fassade runterlassen, uns auf unseren Stolz verzichten. Wir möchten nicht mehr spielen, wir möchten ehrlich sein vor dir. Ich bitte dich, dass du uns wieder zusammenführst, da wo was zwischen uns steht. Wir möchten uns das nicht länger leisten. Ich möchte auch alles niederlegen, was uns vielleicht von unseren Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunden trennt. Dazu brauchen wir dich und deine Kraft. Und wir möchten ganz neu unser ganzes Leben, auch wir hier als ganze Gemeinschaft, dir geben. Und sage, ja, wir wissen nicht, wie lang wir noch Zeit haben, aber die möchte mal für dich da sein. In aller Schwachheit, in allem Unvermögen, das ist dein Problem. Wir möchten für dich da sein. Wir möchten dich darstellen. Wir möchten als Gemeinschaft ein Bild für dich sein. Herr Jesus, bitte dich, mach du was draus. Mach du das draus, was du in unserer Stadt haben möchtest.
Jesus, wir wollen nie vergessen, wer Sieger ist. Wir wollen nie vergessen, was du getan hast und was das für uns bedeutet. Jesus, wir wollen nie vergessen, warum wir in diese Kirche kommen, warum wir dich anbeten und dich ehren und dich loben. Und dass das der Grund ist, weil du uns befreit hast, weil du uns erlöst hast, weil das die beste Botschaft ist, die es gibt. Dass das immer der Grund ist, warum wir rausgehen und Menschen davon erzählen, Menschen lieben, Menschen erreichen und wenn es nötig ist, auch Worte dafür benutzen. Und Jesus, ich bete, dass du jeden Einzelnen segnest, dass du ihm Mut schenkst, da wo es anstrengend ist, da wo Kämpfe zu kämpfen sind, die du gewonnen hast, da aber drauf zu vertrauen, was Mut kostet. Jesus, ich bete, dass du da großzügig bist mit deinem Segen. Wir wollen sehen, wie Menschen, die eigentlich verloren gewesen wären ohne dich, dass sie Heil bekommen bei dir. Dass Menschen gerettet werden. Heiliger Geist, dass du wirkst, Menschen befreist und Menschen erleben dürfen, was es Großartiges gibt für sie. Schon jetzt, aber auch in Ewigkeit. Heiliger Geist, ich bete, dass du da uns sensibel machst. Dass wir die Gaben, die du in uns gelegt hast, dass du dazu uns flüsterst, dass du uns Impulse schenkst, dass du uns Gedanken schenkst, die nicht von uns kommen können, um Menschen zu dir zu führen und zu Jüngern zu machen. Danke, Jesus, dass du so gut bist.
Ich will einfach zum Ende auch noch fragen, ob jemand hier ist, der sagt, dieser Jesus, alles schön und gut, aber ich habe keine persönliche Beziehung zu ihm. Ich will ihn kennenlernen, das soll sich heute ändern. Ich will ihm nachfolgen. Ich glaube, dass er am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, dass er auferstanden ist. Und ich will, dass er mein Retter und mein Herr ist. Wenn das dich betrifft, ich möchte uns einladen, dass wir ganz kurz die Augen zumachen. Und du kannst mir einfach ein kurzes Handzeichen geben. Ich würde es lieben, für dich zu beten. Kurz deinen Mut zusammennehmen, deine Hand hochheben. Danke. Dankeschön. Ich möchte euch beide junge Männer, die ihr euch gerade gestreckt habt, noch mit in ein Gebet mit hineinnehmen und möchte einfach die Gemeinde bitten, du darfst gerne laut mitbeten. Manchmal fällt es uns schwer, etwas zu formulieren und deswegen helfe ich gerne mit dabei. Ihr dürft mir gerne nachbeten. Es liegt nicht an der Formel, sondern an deinem Herz. Jesus Christus, ich glaube, dass du am Kreuz gestorben und auferstanden bist. Ich glaube, dass du die Sünde, die mich von dir trennt, am Kreuz auf dich genommen hast. Bitte wasche mein Herz rein. Rette mich. Sei du mein Gott und mein Herr. Ich will dir folgen. Von heute an. Amen. Ich möchte euch einladen, dass ihr, die ihr das mitgebeten habt heute, vielleicht auch zum ersten Mal, dass ihr nach dem Gottesdienst noch in unsere beleuchtete Ecke kommt. Wir würden es lieben, euch kennenzulernen, mit euch gemein euch zeigen, wie man Jesus nachfolgt. Wir wollen euch übrigens auch beschenken. Also auch aus dem Grund lohnt es sich, dort an diese Ecke zu kommen. Aber bitte macht es wirklich, weil wir folgen Jesus gemeinsam. Und in dem Moment, wo du meinst, du kannst es alleine, bist du ein dummes Schaf, was in einen Rudel Wölfe rennt. Wir folgen Jesus gemeinsam. Und ich glaube, jetzt wäre ein guter Moment, nochmal gemeinsam aufzustehen. Wir schwitzen eh schon, jetzt ein paar Schweißperlen mehr oder weniger, darauf kommt es auch nicht mehr drauf an. Lasst uns gemeinsam Jesus anbeten, ihm die Ehre geben. Unser Gebetsteam steht bereit. Auch wenn du körperlich krank bist, jetzt ist der Moment, wo du auch nach hinten gehen kannst. Wir wollen Kranke mit Öl salben, ihnen die Hände auflegen und glauben, dass es im Namen von Jesus besser wird. Yes, ihr seid in Bewegung, sehr gut. Vielen Dank.